Herzlich willkommen zu Lipids on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige. Heute geht es um das Thema familiäre Hypercholesterinämie bei Kindern und Jugendlichen und vor allem, wie man diese Krankheit frühzeitig erkennt und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Wir freuen uns sehr, Frau Dr. Veronika Sanin und Herrn Dr. Georg Leipold in dieser Podcast-Episode zu Gast zu haben. Frau Dr. Sanin ist seit 2014 Kardiologin am Deutschen Herzzentrum in München. Aktuell ist sie als Funktionsoberärztin, Lipidologin und Präventionsmedizinerin in der Lipidambulanz am Deutschen Herzzentrum tätig und sie ist die Leiterin der FRONI-Studie. Was es damit auf sich hat, wird sie gleich selbst berichten. Herr Dr. Georg Leipold ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und unter anderem im Bereich der Kinderkardiologie in seiner Praxis in Regensburg tätig. Und er ist der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der niedergelassenen Kinderkardiologen e.V. Mein Name ist Regina Haftendörn, Firma Sanofi, und damit sage ich herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Sanin und lieber Herr Dr. Leipold.
Ja, vielen lieben Dank, Frau Haftendörn. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Veronika Sanin und gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Georg Leipold wollen wir heute ein sehr aktuelles und auch wichtiges Thema besprechen. Früh erkennen, Herzinfarkte verhindern, ein Screening auf familiäre Hypercholesterinämie bereits im Kindesalter. Nun ist so ein bisschen die Frage, was steht eigentlich dahinter? Was ist klinisch wichtig und was ist der wissenschaftliche Hintergrund? Und diese Aspekte wollen wir heute gemeinsam besprechen. Nochmal vielleicht kurz, um alle abzuholen. Es geht um die familiäre Hypercholesterinämie und dabei handelt es sich um die häufigste angeborene Stoffwechselerkrankung. Der Erkrankung zugrunde liegt eine Mutation im LDL-Rezeptor im ApoB100 oder im PCSK9-Gen. Die Erkrankung ist durch deutlich erhöhte Cholesterinspiegel im Blut charakterisiert und diese werden nicht oder nur marginal durch Essen oder Lebensstil beeinflusst. Unbehandelt führt die Erkrankung zu vorzeitigen Herzinfarkten und Schlaganfällen und zwar schon im jungen Alter. Ungefähr 50% der Männer erleiden bereits vor dem 50. Lebensjahr und eine koronare Herzerkrankung und ungefähr 30% der Frauen bereits vor dem 60. Lebensjahr. Also FH ist wirklich häufig und ungefähr jede 250. Person ist davon betroffen. Das heißt, allein in Deutschland gibt es etwa 300.000 Mutationsträger und davon sind die wenigsten, also das heißt weniger als 5%, überhaupt identifiziert. Und dabei kann diese Erkrankung durch Messung des LDL-Cholesterinspiegels im Blut kombiniert durch dann ganz gezielte genetische Analysen sicher und einfach diagnostiziert werden. Also eigentlich unverständlich, warum es noch kein Screening gibt. Leo, du bist Kinderkardiologe und kämpfst seit Jahren für ein FH-Screening. Warum eigentlich? Was sind so deine persönlichen Beweggründe?
Meine Erfahrungen beziehen sich auf Familien, die betroffen sind. Ich sehe in meiner Praxis jede Woche 2 bis 3 Familien, in denen entweder einer fehlt von den Eltern oder ein Elternteil am Herzinfarkt oder Schlaganfall erkrankt ist. Und ich sehe das jetzt über 25 Jahre und über diesen ganzen Zeitraum hinweg konnte ich nicht feststellen bislang, dass es wirkungsvolle Bestrebungen gegeben hat, die Erkrankung frühzeitig zu diagnostizieren. Und ich bin es ehrlich gesagt auch leid, immer wieder in diese traurigen Gesichter zu sehen, wo es doch die Möglichkeit gibt, die Erkrankung heute sehr zielgerichtet, sehr einfach und sehr sicher diagnostizieren und vor allen Dingen auch behandeln zu können. Das ist ein Schicksal, das man nicht auf sich nehmen muss, weil es wirkungsvolle therapeutische Möglichkeiten gibt, das zu ändern. Und insofern bin ich sehr froh, Veronika, dass deine Initiative, die du gestartet hast, so großen Erfolg gehabt hat. Was sind deine Beweggründe?
Ja, gute Frage. Also ich hatte eigentlich schon am Anfang, also meiner Arztlaufbahn und meiner Ausbildungszeit am Deutschen Herzzentrum, ein prägendes Schlüsselereignis. Und ich kann mich wirklich noch sehr gut daran erinnern. Es war ein Sonntagvormittag und ich hatte Dienst auf der Intensivstation und der Notarzt brachte uns einen jungen Mann unter laufenden Reanimationsmaßnahmen. Es war ein Familienvater, sportlich, gesund und bis dato auch ohne Vorerkrankungen. Wir haben ihn dann stabilisiert Und im Herzkatheter zeigte sich dann ein schwerster Hinterwandinfarkt. Und obwohl wir wirklich alles medizinisch Mögliche getan haben, blieb am Ende nur die Tragödie Hirntod. Und zurück blieb eine Ehefrau mit zwei kleinen Kindern. Und für mich damals schon die brennende Frage, warum? Und der junge Familienvater hatte tatsächlich eine familiäre Hypercholesterinämie, und hätte es ein entsprechendes Screening-Programm gegeben, würde dieser junge Mann heute noch leben. Und damit war für mich eigentlich klar, mein Herz schlägt für die präventive Kardiologie, und es ist meine Vision und meine Aufgabe, solche Schicksale zu verhindern. Und das war dann eigentlich auch die Geburtsstunde von Froni. Für alle, die Froni noch nicht kennen, unter dem Motto Herzinfarkt mit 35 ohne mich bieten wir in Bayern bereits seit 2021 und mittlerweile auch seit diesem Jahr im Norden Deutschlands ein kostenloses FK-Screening für Kinder an, und zwar im Alter zwischen 5 und 14. Und wir arbeiten dabei ganz eng zusammen mit den Kinder- und Jugendärzten. Und das heißt, die schicken uns eine Kapillarblutprobe zu uns ans Deutsche Herzzentrum. Und dort wird dann in einem ersten Schritt das LDL-Cholesterin bestimmt. Und bei Werten über 130 Milligramm pro Deziliter, das entspricht bei Kindern ungefähr der 95. Perzentile, erfolgt dann automatisch eine weitere molekulargenetische Untersuchung. Und im Rahmen der Froni-Studie haben wir tatsächlich schon über 30.000 Kinder gescreent. Wir haben letzte Woche unsere 30.000. Probe angenommen, und wir haben es geschafft, 265 Kinder mit FH zu identifizieren. Und damit konnten wir mit der Froni-Studie zeigen, wie durch interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen ein Früherkennungsprogramm auch praktisch erfolgreich umgesetzt werden kann. Und Froni ist auch ein ideales Vorzeigemodell, wie denn eigentlich kardiovaskuläre Prävention funktionieren kann. Und natürlich ist die Identifikation von FH-Patienten nur der erste Schritt. Also mindestens genauso wichtig ist die Einleitung einer Behandlung, das heißt einer entsprechenden medikamentösen Therapie. Leo, wie sieht es bei dir da in der Praxis aus? Welche Erfahrungen hast du mit der Therapie von Hypercholesterinämie bei Kindern? Kannst du uns da ein paar Tipps geben?
Also zunächst würde man ja jedem, der ein erhöhtes Cholesterin hat, egal ob eine FH hat oder nicht, zu einem gesunden Lebensstil raten. Das heißt, eine Ernährung, die im Wesentlichen auf tierische Fette verzichtet, die sich an der mediterranen Kost orientiert und zusätzlich auch noch sportliche Betätigung. Nur ist es leider so, dass bei den Patienten mit der familiären Hypercholesterinämie aufgrund der Tatsache, dass es sich dabei um einen angeborenen Stoffwechseldefekt handelt, diese Therapie des gesunden Lebensstils kaum greift. Da gibt es Untersuchungen dazu, dass selbst Patienten oder Kinder, die man mit strenger cholesterinarmer Diät ernährt, weniger als 4% in ihren Cholesterinwerten einen Erfolg zeigen. Das rückt die medikamentöse Therapie stark in den Mittelpunkt. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass die dafür notwendigen Medikamente und insbesondere die Statine in den letzten 25 Jahren einen deutlichen Erfolg gezeigt haben und vor allen Dingen ein sehr zu vertretendes Nebenwirkungsspektrum. Wie sieht es denn mit den Studienpatienten aus, Veronika?
Ja, also dazu muss ich sagen, können wir über sehr positive Erfahrungen berichten. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, also das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Kinder auch behandelt werden. Die Diagnose allein reicht dafür ja nicht aus. Und der entscheidende Schlüssel für die Behandlung ist ja wirklich auch die Senkung des LDL-Cholesterins. Es gilt bei Kindern wie auch bei Erwachsenen das Prinzip, umso früher, desto besser. Und auch bei Kindern, wie du es ja schon gesagt hast, sind Statine der Goldstandard zur Behandlung der Hypercholesterinämien. Und Lifestyle spielt ja eher eine untergeordnete Rolle. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass es mittlerweile auch gute Daten dazu gibt. Es gibt ja auch eine Langzeitbeobachtungsstudie mit über 20 Jahre Beobachtungsdauer bei Kindern, wo eben die Kinder mit ihren Eltern verglichen wurden. Und die Kinder wurden bereits im Alter von 12 mit Statinen behandelt, während die Eltern erst deutlich später damit angefangen haben, nämlich erst nach dem 32. Lebensjahr. Und als Ergebnis starben 11 Eltern vor dem 40. Lebensjahr, während es bei Kindern zu gar keinen Ereignissen kam. Und ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Daten, die uns auch den richtigen Weg weisen, nämlich dass Statine auch bei Kindern effektiv und sicher sind. Und ich muss sagen, im Rahmen der FRONI-Studie sind wirklich mittlerweile auch sehr viele Kinder unter Statintherapie und die prozentuale LDL-Reduktion gleicht ungefähr der von Erwachsenen. Und sie weisen auch wirklich auch im Rahmen der Studie ein sehr gutes Verträglichkeits- und Sicherheitsprofil auf. Und konkret jetzt so aus praktischer Sicht haben wir uns ja gemeinsam mit dir auch zusammengesetzt und so eine Art Richtlinie etabliert, wie man denn am besten jetzt vorgehen sollte. Und wir empfehlen tatsächlich einen Therapiebeginn mit Rosuvastatin 5 Milligramm bei den Kindern. Dann nach 4 bis 6 Wochen sollte eine Laborkontrolle stattfinden, also von CK, LDL und Leberwerten. Und dann muss man gucken, ob eine 50-prozentige LDL-Reduktion erreicht wurde, beziehungsweise ob der LDL-Zielwert von unter 135 erreicht wurde. Das ist übrigens der Zielwert bei Kindern. Und wenn das Ganze erreicht ist, dann reichen viertel- bis halbjährliche Verlaufskontrollen. Und wenn nicht, dann gibt es eben auch noch ab dem 6. Lebensjahr die Möglichkeit, Ezetimibe dazu zu kombinieren, beziehungsweise auch alternative Therapieoptionen wie PCSK9-Inhibitoren. Wie ist es bei dir in der Praxis? Brauchst du eigentlich oft eine Kombinationstherapie?
Erfreulicherweise ist es so, dass die meisten Patienten schon gut auf eine alleinige Statintherapie, vorausgesetzt man nimmt die modernen Statine, gut ansprechen. Am Anfang, vor 25 Jahren, hatten die Pädiater ja Riesenängste bezüglich der Statintherapie. Cholesterin ist ja ein zentrales Molekül in der Vorstufe der Wachstumshormone und es gab damals große Ängste, dass die Kinder entweder Probleme bekommen mit der Pubertät oder nicht entsprechend wachsen würden. Und erfreulicherweise haben uns da die Holländer gezeigt, dass all diese Ängste eigentlich nur im Kopf bestanden und in der praktischen Therapie bei Kindern Gott sei Dank keine Rolle spielen. Von daher kann ich das nur unterstreichen, dass die Medikation mit Statinen eine sehr verlässliche Therapie ist und auch von den Eltern sehr gut angenommen wird.
Und wie sieht es eigentlich mit der Verträglichkeit aus?
Genau, wollte ich gerade sagen. Wir brauchen eigentlich in der Praxis kaum noch zusätzliche Medikamente über die Statine hinaus, weil man mit dem Dosisspielraum, den man zur Verfügung hat, bei den Statinen eigentlich 95% der Patienten gut behandeln kann. Und die Verträglichkeit ist wirklich jedes Mal eindrucksvoll. Viele Erwachsene klagen ja über Muskelschmerzen und solche Probleme. Das ist etwas, was bei Kindern nur extrem selten auftritt und eigentlich in der praktischen Behandlung keine wirkliche Rolle spielt. Man kann die Eltern von vornherein beruhigen, dass ihr Kind von dem Medikament nichts merken und nichts spüren wird, außer dass es jeden Abend zur bestimmten Zeit die Tablette nehmen muss. Und darüber bin ich eigentlich sehr froh, weil uns das eine wirksame und nebenwirkungsarme Therapie zur Verfügung stellt, mit der wir diese Kinder wirklich gut behandeln können.
Ja, wir haben eigentlich die ähnlichen Erfahrungen, muss man sagen. Wir hatten ein einziges Kind mit einer klinisch asymptomatischen CK-Erhöhung und das, muss man sagen, haben wir dort durch eine alternierende Dosierung sehr gut in den Griff gekriegt. Also sprich einfach das Medikament jeden zweiten Tag nur eingenommen.
Ja, viele der Nebenwirkungen sind ja, treten am Beginn der Behandlung auf. Und wenn man dementsprechend dafür sorgt, dass das langsam und schonend beginnt, dann hat man auch ein ganz geringes Nebenwirkungsspektrum. Und ich sehe das auch immer wieder, dass vorübergehend mal die Leberwerte ansteigen und mit einer Dosisreduktion, einem abwartenden weiter behandeln, schaffen wir es, diese Probleme gut in den Griff zu kriegen, ohne dass irgendein Schaden für die Patienten daraus erwächst. Aber jetzt sprechen wir ja über Kindern. Was bedeutet denn die Diagnose einer FH für die entsprechenden Eltern, die vielleicht noch gar nichts von ihrer Erkrankung wissen?
Ja, ein absolut wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Die FH folgt ja einem autosomal dominanten Erbgang. Das bedeutet, dass bei jedem betroffenen Kind immer auch ein Elternteil betroffen ist. Und zudem können natürlich auch weitere Angehörige die Mutation tragen. Also das heißt, statistisch sind 50% aller Angehörige ebenfalls betroffen. Und daher ist ein wesentlicher Bestandteil von FHONI auch das Kaskadenscreening. Das heißt, ausgehend vom Indexpatienten, vom Kind, werden möglichst viele weitere Familienmitglieder untersucht. Und hierfür bieten wir im Rahmen der Studie auch eine genetische Online-Beratung an. Das heißt, die Eltern werden online durch Experten ausführlichst beraten und haben die Möglichkeit, über eine Speicheluntersuchung ebenfalls eine genetische Untersuchung durchführen zu lassen. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr elegante Lösung, die auch sehr gut angenommen wird und funktioniert. Leo, wie wird das Screening jetzt eigentlich in der Praxis angenommen? Welche Erfahrungen machst du denn mit den Eltern? Sind die da gleich Feuer und Flamme und sofort dabei oder begegnest du auch eher abhaltend?
Es gibt, ja, wie immer im Leben, viele unterschiedliche Einstellungen dazu. Beeindruckend ist immer wieder die positive Annahme von Eltern, die selber betroffen sind oder selber betroffene Familienangehörige. Die finden dieses Screening extrem wichtig, freuen sich, dass jemand was gegen ihre Erkrankung tut und freuen sich vor allen Dingen darüber, dass die Erkrankung schon bei ihren Kindern diagnostiziert und behandelt werden kann. Also in der Patientengruppe haben wir eigentlich eine ganz große Akzeptanz. Und das sind auch diejenigen Patienten, bei denen die Einleitung einer Therapie keinerlei Schwierigkeiten bereitet. Auf der anderen Seite gibt es Patienten, die zum ersten Mal in der Praxis mit diesem Problem konfrontiert werden und da ist sicherlich mehr Überzeugungsarbeit zu leisten. Insgesamt gesehen, sieht man ja auch aus den Zahlen, wird die Untersuchung sehr, sehr gut angenommen. Wir haben im Studienkollektiv von der FHONI-Studie ja eine Häufigkeit von knapp 1 zu 100, während die statistische Häufigkeit ja 1 zu 200 bis 250 ist. Und das spricht dafür, dass die Eltern, die betroffen sind, natürlich ganz gerne ihre Kinder diagnostiziert und auch behandelt sehen. Und der praktische Ablauf ist eigentlich relativ einfach, denn den meisten Teil der Arbeit machen eigentlich schon die Helferinnen. Die geben den Eltern beim Betreten der Praxis und beim Vorstellen schon mal Aufklärungsmaterial und Informationsmaterial mit. Und in den seltensten Fällen muss ich dann eigentlich als Arzt nochmal nachhaken, weil die meisten sich schon darüber informiert haben und insbesondere auch, wozu die FHONI-Studie ja auch geführt hat, das politische Bewusstsein in der Gesellschaft für diese Erkrankung ist deutlich angewachsen. Und das ist sicherlich etwas, wo wir die Bereitschaft, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, deutlich in die Bevölkerung getragen haben. Und das finde ich einen sehr, sehr positiven Effekt an dieser Geschichte.
Ja, absolut. Ein wichtiger Ansatz war ja auch das gesunde Herzgesetz, in dem das FH-Screening im Kindesalter als ein Handlungsfeld definiert wurde. Wie siehst du das eigentlich?
Ja, ich war sehr froh, dass als eine ganz konkrete Maßnahme zur Prävention des Herzinfarktes und der Schlaganfälle im Erwachsenenalter das FH-Screening in das gesunde Herzgesetz Eingang gefunden hat. Ich fand es auch das wirklich konkreteste Projekt an dem Ganzen, von dem auch die besten Erfolgsaussichten zu erwarten gewesen sind. Nun ist das gesunde Herzgesetz ja leider aufgrund der politischen Gegebenheiten mal momentan aus der Schusslinie geraten. Und ich hoffe aber schon darauf, und da gibt es ja auch erste Anzeichen, dass das Screening für die FH bei der U9 universell den Eltern angeboten werden kann. Da gibt es wohl schon auch erste Gespräche mit dem gemeinsamen Bundesausschuss, der ja dafür verantwortlich ist und auch für die Kinderrichtlinien verantwortlich ist. Und ich hoffe sehr, dass wir da ein offenes Ohr finden. Denn in dem Screening für Kinder und Neugeborene werden ja wesentlich seltenere Erkrankungen gescreent, als das für die FH der Fall ist. Und deshalb dürfen wir nur nicht nachlassen und weiter dafür kämpfen, jetzt wo die Tür so weit offen steht, dass es jedem Menschen in Deutschland zur Verfügung steht, diese Untersuchung zu bekommen, dass das auch wirklich politisch umgesetzt wird.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Das war wirklich ein wichtiger Meilenstein auch in Richtung Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich fand auch ganz spannend, muss ich sagen, diese Untersuchungen, die es da im Hintergrund gab, die eben gezeigt haben, dass in Deutschland die Lebenserwartung nicht mehr so zunimmt, wie man es eigentlich von einer Industrienation erwarten würde. Also das heißt, dass wir eigentlich mit der Lebenserwartung um knapp 2 Jahre den Industrienationen hinterher hinken. Und wo wir aber ganz vorne mit dabei sind, das sind natürlich die Ausgaben. Und dass dieser Rückstand der Lebenserwartung eben in einem Defizit der kardiovaskulären Prävention auch begründet liegt. Und ich finde, dass Cholesterin als Risikofaktor ist ja wirklich das Exempel, dass wir die Chancen der Früherkennung eigentlich viel zu wenig nutzen. Denn bei über 80% der Patienten, also der Hochrisikopatienten, wird der LDL-Zielwert überhaupt nicht erreicht. Und auch da liegen wir ja deutlich hinter dem europäischen Durchschnitt. Und dabei ist ja das Cholesterin der zentrale Mechanismus, der Treiber, wenn man es so sagen will, für die Entwicklung der Atherosklerose. Also ich glaube, wir müssen da wirklich nochmal Gas geben und die Chancen der Früherkennung auch wirklich nutzen, um die Prävention da voranzutreiben. Und wie gesagt, man weiß jetzt auch nicht mit dem Bruch der Ampelkoalition, wie das weitergeht, aber trotzdem glaube ich, sind gerade diese Diskussionen, die jetzt aufflammen, besonders wichtig. Und wir müssen dieses Momentum jetzt einfach nutzen, um das Screening, glaube ich, weiter voranzutreiben, weil das ist wirklich eine Chance, die jedem Kind auch zugänglich gemacht werden sollte. Jetzt bleibt noch für mich abschließend zu klären, Leo. Wie sieht es denn aus? Auch darüber wurde viel diskutiert. Wann ist denn eigentlich der optimale Screening-Zeitpunkt?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage und auch dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen, wobei man schon sagen muss, wenn man die wissenschaftliche Literatur anschaut, dann ist eben die Diskrepanz in den LDL-Werten, die ja erst einmal herangezogen werden als Eingangsdiagnostik, zu keinem Alter so groß zwischen den Gesunden und den Erkrankten wie um das fünfte, sechste Lebensjahr. Das heißt, wenn wir früher screenen, also schon in der Neugeborenenphase, dann werden wir mehr Patienten haben, die falsch positiv sind. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir den Screening-Zeitpunkt weiter in die Pubertät verschieben. Und deshalb plädieren wir ja ganz stark, dass der ideale Zeitpunkt eben im Rahmen der U9, wenn die Kinder 5 Jahre alt sind, durchgeführt werden sollte. Und man darf aber darüber hinaus nicht vergessen, dass man eigentlich jedem Kind und jedem Jugendlichen, wo die Eltern ein Interesse daran haben und wo es vielleicht auch aufgrund der Anamnese einen Verdacht gibt, dass eine FH vorliegen könnte, es jedem weiteren Kind einmal im Leben zur Verfügung zu stellen, auf diese Erkrankung gescreent zu werden. Vor etwa 4 Wochen erschien eine britische Arbeit, die mich sehr beeindruckt hat. Da ging es um die Analyse Kosten, Effizienz und Intention to Treat. Und die konnte ganz klar zeigen, wenn Sie 2 Kinder mit FH ab dem 10. Lebensjahr behandeln, dann können Sie, wenn Sie 2 Kinder behandeln, können Sie einen Herzinfarkt vermeiden. Und ich glaube, das ist eine extrem positive Botschaft, die wir wirklich in alle Wohnzimmer in der Bundesrepublik tragen sollten, dass bei allen Menschen das Bewusstsein herrscht, hier kann etwas für die langfristige Gesundheit getan werden.
Ja, ich finde da auch absolut beeindruckend die Daten aus den Niederlanden, die es uns ja sozusagen vorgemacht haben und bereits 1994 ein nationales Screening-Programm für FH starteten und das Resümee nach 20 Jahren, 75% der Herzinfarkte konnten bei betroffenen FH-Patienten verhindert werden. Und ich denke, das ist schon mal ein Aufruf für ein universelles FH-Screening. Und wenn wir das tatsächlich bei der U9 einführen könnten, dann gibt es auch Studien, die beziehungsweise Modelle, die belegen, dass mit Einführung eines universellen Screenings, mit anschließendem Kaskadenscreening, da könnten wir es schaffen, nach 19 Jahren bereits 50% aller Betroffenen zu identifizieren. Und ich denke, diese Möglichkeit sollten wir nutzen. Nochmal zurück zur U9. Ich denke auch, wichtig ist auch hier ein Aspekt zu nennen, durch die hohe Teilnahmerate. Also an der U9 nehmen bereits 98% der Kinder und der Kinder teil, während es, wie anfangs vorgeschlagen, bei der J1, da sind es nur 20 bis 40%. Und es gibt ja wirklich auch große Meta-Analysen, die gezeigt haben, dass das ideale Screening-Alter zwischen dem 1. und 9. Lebensjahr liegt. Und ich denke, ein wichtiges Argument, das wir auch ansprechen sollten, ist, dass bei der U9 eben auch eine unmittelbare Therapiekonsequenz folgt, weil eben die ersten Statine natürlich ab dem 6. Lebensjahr zugelassen sind und wir die Kinder nicht erst von Geburt bis zum 6. Lebensjahr dann verlieren. Und natürlich ist ein weiteres wichtiges Argument auch das Kaskadenscreening und Familienscreening. Das heißt, damit würden wir auch betroffene Eltern rechtzeitig erfassen und behandeln können. Also ich denke, wie gesagt, wir müssen da nochmal dranbleiben, um das Screening wirklich auch in den neuen zu bringen. Aber die wissenschaftlichen Fakten und auch die klinischen Erfahrungen und unsere Erfahrungen aus der FRONI-Studie sprechen eindeutig dafür. Ich denke, Leo, wir haben jetzt wichtige klinische und wissenschaftliche Argumente und Aspekte des Haarscreenings beleuchtet und wir können eigentlich so langsam mit unserem Fazit schließen. Wie lautet denn dein Fazit oder deine Message an die Zuhörer?
Also, ich denke, jedes Kind in Deutschland hat ein Recht, diese Untersuchung zu bekommen. Und wir konnten mit der FRONI-Studie ja zeigen, dass es politisch und gesellschaftlich machbar ist, dass von Seiten der Eltern eine hohe Akzeptanz besteht und viele Ängste eigentlich damit geklärt werden können und die Eltern sehr froh sind, wenn man ihren Kindern damit helfen kann und ihnen das Schicksal ihrer Großeltern oder ihrer Eltern ersparen kann. Ich sehe es genauso wie du. Es ist die gesellschaftliche Diskussion gerade am Laufen und wir müssen in den entscheidenden gesundheitspolitischen Gremien unsere Expertise einbringen und auch den wissenschaftlichen Standard einbringen, um einfach das Bewusstsein für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in alle Wohnzimmer zu tragen, aber auch auf politischer Ebene eine Strategie zu definieren, wie wir mit diesen Erkrankungen in Zukunft besser umgehen wollen. Denn es kann nicht sein, wie der Stand jetzt ist, dass Deutschland ein schlechteres Ergebnis hat bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen als der Rest in Europa.
Ja, absolut. Und deshalb plädiere ich nochmals für ein FH-Screening im Rahmen der U9 mit anschließenden reversen Kaskaden-Screening. Ich denke, das ist eine effektive und kostengünstige Methode, um die Herzgesundheit in Deutschland langfristig zu verbessern. Die Diagnose kann einfach und mit hoher Sensitivität schon früh erfolgen und dafür reicht eigentlich ein Pieks in die Fingerwehre vollkommen aus. Und wir haben es schon angesprochen, das Kindesalter ist dafür der ideale Screening-Zeitpunkt, um präventiv auch tätig zu werden. Und wir müssen diese Chance nutzen, um gemeinsam unsere nächste Generation von den Folgen der schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schützen. Und damit möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir und natürlich bei den Zuhörern bedanken.
Ja, mit Ihrem Fazit sagen wir zunächst Dankeschön an Sie beide für Ihren sehr emotionalen Talk zu diesem wichtigen, leider zum Teil noch immer etwas unterrepräsentierten Thema. Man spürt ganz deutlich, wie Ihnen die Früherkennung dieser Kinder mit familiärer Hypercholesterinämie am Herzen liegt. Und an Sie gerichtet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir, dass wir uns wünschen, dass Sie ganz viel aus dieser Folge mitnehmen konnten, ganz viele Informationen. Und helfen Sie mit, dieses Bewusstsein, wie Dr. Leipold sagt, in die Wohnzimmer zu tragen. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Dankeschön. Und als allerletztes noch der Hinweis, gerne können Sie diesen Podcast abonnieren. Dann sind Sie immer aktuell und verpassen keine neue Folge von Lipids on Air.